Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Der Rufer in der Wüste. Jeder von uns hat sicher auch schon den Spruch schon mal gehört. Das ist wie ein geflügeltes Wort. Ich weiss nicht, was dir in den Sinn kommt, wenn du das hörst, vom Rufer in der Wüste. Das ist so eine Redensart, die eine Situation umschreibt, wo irgendjemand warnt vor etwas, aber die Warnung wird in den Wind geschlagen. Es fruchtet nichts, die Warnung verhallt und keiner kümmert sich darum, um das, was der Warner prophezeit hat, was da kommen sollte. Ich selber war auch schon in einer Situation, wo ich mir ähnlich vorgekommen bin, genauso wie das, was ich jetzt beschrieben habe. Ich bin über viele Jahre bin ich Projektleiter in einer Grossbank gewesen. Ich habe hier auf Business-Seite IT-Projekte leiten. Und ich hatte dort die Verantwortung gehabt, dass wir mit dem Budget, das wir zur Verfügung haben, in der vorgegebenen Zeit Funktionen einführen. Und das müssen konzipieren. Man hat dann das programmiert, getestet und eingeführt. Und es war eine Aufgabe gewesen, die ich mit viel Leidenschaft immer gemacht habe. Und die hat neben oft stressigen Situationen auch wirklich viel Spass gemacht. Wir haben immer den Eindruck gehabt mit unserem Projektteam, wir können etwas bewegen mit unserem Einsatz, wir können irgendwie die Bank auch weiterbringen. Und das war wirklich eine tolle Aufgabe gewesen. Und das ist kein Witz, das ist wirklich so. Das ist über viele Jahre haben wir wirklich verschiedene tolle Projekte gemacht. Und mit der Zeit kommt dann so ein bisschen einiges an Erfahrung dazu. Man hat irgendwie das Gefühl, gewisse Sachen wirklich besser zu können zu beurteilen als andere. Als vielleicht andere Kollegen, die noch nicht so lange dort sind. Oder Vorgesetzte, die neu in so einer Funktion drin sind. So ist es jedenfalls mir gegangen. Und es ist dann der Tag gekommen, wo unser Manager eine Projektidee gehabt hat und sich wahnsinnig eingesetzt hat für die Umsetzung dieser Idee. Und das war dann meine Stunde als Auftritt vom Rufer in der Wüste. Es hat ja andere auch noch gegeben, die dann die Projektidee, also es ist nicht eigentlich um Projektidee gegangen, sondern die Art der Umsetzung von dieser Projektidee. Es hat auch noch andere gegeben, die ein bisschen kritisch waren, aber ich bin irgendwie mir vorgekommen, wenn ich so ein bisschen der Einzige wäre, der versucht, auf das aufmerksam zu machen. Auf jeden Fall sind meine warnenden und kritischen Kommentare, die ich da kundgetan habe, nicht wirklich so gut angekommen. Es war nicht so, dass ich mich einfach irgendwie quergestellt hätte und rumgemotzt habe. Nein, ich habe irgendwie alternative Varianten aufgezeigt und habe vorgestellt, wie man das auch noch könnte machen, so wie es nach meiner Meinung eben besser gewesen wäre. Also wenn dein Chef eine gute Idee hat und du den Eindruck hast, dass deine Art und Weise von der Lösung besser ist, dann besteht eine relativ grosse Chance, dass du die Rolle vom Rufer in der Wüste kommst. Also in meinem Fall war das so, ich habe das im eigenen Leib erfahren. Aber die Redensart, die geht ja wirklich zurück, wie Sam schon gesagt hat, auf den Johannes den Täufer. Das war der Rufer in der Wüste. Und das war eine ganz spezielle Persönlichkeit. Es hat mich einfach interessiert, seine Person. Und ich habe mich mehr mit dem Willen auseinandersetzen. Wer ist denn der Johannes gewesen? Also im Gegensatz zu ganz vielen anderen Personen, die in der Bibel vorkommen, wissen wir extrem viel vom Johannes. Es hat prophetische Voraussagen gegeben durch den Jesaja und den Malachi. Zur Zeit, wo der Johannes auf die Welt gekommen ist, ist seit über 400 Jahren kein Prophet mehr auftreten unter den Juden. Zumindest nicht jemand, der irgendwie einen Eingang in die Bibel gefunden hat. Weil am Schluss vom Alten Testament im Buch vom Prophet Malachi, der hat etwa 430 vor Christus gelebt, hat er den Zustand vom Volk damals gerügt. Er hat gesagt, der Name von Gott wird verachtet, Gesetze werden missachtet und der Prophet hat die Leute zur Umkehr aufgerufen. Es kommt mir so vor, wie wenn das recht eine zeitlose Kritik wäre auf eine Gesellschaft. Ich denke, das hat passt zur Zeit von Malachi, das hat auch passt zur Zeit, wo der Johannes auf die Welt gekommen ist und ich denke, es passt auch in unsere Zeit hinein, die Beschreibung von dem Zustand. Aber es heisst heute auch, es hat immer einen Rest gegeben, der treu war. Über all die Jahre und Jahrhunderte hat es immer Menschen gegeben, die Gebot ernst genommen haben und sich an Gott orientiert haben, am Gott von der Bibel treu festgehalten haben. Und so stellt sich doch auch für uns die Frage, ob wir in unserer Zeit auch zu so einem kleinen Rest gehören, der treu geblieben ist. Und wie äußert sich denn das bei uns in unserem Leben, in einer Welt, wo der Name Gottes nicht wahnsinnig grosse Ehre mehr hat und wo es eigentlich normal ist, das Gebot von Gott zu missachten? In dem letzten Kapitel vom Alten Testament macht der Maleachi den Menschen aber auch Mut, dass der Gott von der Bibel ein barmherziger Gott ist und dass die mit ihm mit Ehrfurcht ihm begegnet, keine Angst mehr haben. Er weist darauf hin, dass ein Tag wird kommen, wo Gott Gericht wird halten, vor allem mit denen, die hochmütig und gottlos sind. Aber vorher wird er einen Wegbereiter schicken, einen, der den Weg frei macht. Es heisst in Maleachi, im 3. Kapitel, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. Und in den allerletzten Versen vom Alten Testament heisst es, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare. Er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Also über 400 Jahre, bevor der Johannes auf die Welt gekommen ist, hat Gott uns durch den Maleachi das offenbart. Aber nochmal 300 Jahre voran war der Jesaja. Und im Jesaja, da heisst es, im Jesaja 40, Vers 3, eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Also 700 Jahre vor Christus, 430 Jahre vor Christus, solche Ankündigungen. Wie kann man denn jetzt wissen, dass sich das wirklich auf den Johannes bezogen hat, der dann auf die Welt gekommen ist? Man kann das in der Schrift selber kann man das nachlesen, und zwar im Neuen Testament gibt es Bestätigungen für das. Im Lukas 3, in den Versen 3 und 4, steht Folgendes, wo dann über Johannes berichtet wird. Und er kam in die ganze Landschaft am Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte Jesajas, des Propheten, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Also aus diesen Aussagen, die wir jetzt kennen, vom Alten Testament, vom Jesaja und vom Maleachi, da geht unmissverständlich hervor, dass es sich da um einen Vorläufer handelt, der den Weg bereitet für den wahren, lebendigen Gott. Und der Lukas greift das auf und bezieht das auf Jesus. Und nicht nur das, Jesus selber nimmt den Punkt auf. In Matthäus 11, die Verse 10 und 11, da sagt Jesus selber, dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Wahrlich, ich sage euch, unter den Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Also wenn man das jetzt die logische Kette anschaut, dann heisst es nichts anderes als Jesus Christus ist der Mensch gewordene Gott. Er war nicht einfach ein Mensch, der Gutes gesagt und Gutes gemacht hat. Jesus ist durch Propheten 700, 400 Jahre vor Christus angekündigt worden. Also andere Punkte, also auch der Johannes ist natürlich angekündigt worden. Und die Ankündigungen, die haben klar darauf hingewiesen, dass der Johannes wird dem Herr vorausgehen. Und das wird bestätigt im Lukas. Und Jesus selber nimmt Bezug darauf. Und das heisst nichts anderes, als er das wirklich für sich in Anspruch nimmt, Gott selber zu sein. Das ist eine Ungeheuerlichkeit und eine, wirklich eine Anmassung, wenn Jesus das sagt. Und das hat damals niemand kalt gelassen und das macht es heute auch nicht. Wie wenn das nicht genug wäre, gibt es noch viel mehr zu sagen über die Ankündigung von Johannes. Es ist nämlich auch so, dass seine Geburt noch vorausgesagt worden ist. Dem Vater von Johannes ist das vorausgesagt worden, und das können wir auch im Lukas-Evangelium nachlesen. Da heisst es, in der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abija gehörte. Seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel, und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und jetzt waren sie beide alt. Also Elisabeth und Zacharias haben bestimmt zu dem Teil gehört, der treu geblieben ist, der nach Gottes Willen gelebt hat und auf ihn vertraut hat. Das kann man da nachlesen. Es ist sicher schwierig für die beiden, dass sie keine Kinder hatten. Sie haben sich sicher Kinder gewünscht. Und es hat einfach nicht geklappt. Und wer das schon erlebt hat, der weiss, dass in so einer Situation, da leidet man. Es war damals sogar noch schlimmer, weil das ganze Versicherungswesen ist anders geregelt gewesen. Also wer damals kein Kind hatte, hat nicht nur gelitten, sondern hat das auch wirtschaftliche Konsequenzen gehabt. Also man kann davon ausgehen, dass die beiden jahrelang gebetet haben, dass sie Kinder bekommen, und es hat einfach nicht geklappt. Die Hoffnung ist dann mit der Zeit mehr und mehr geschwunden und schließlich verschwunden. Der Zacharias und Elisabeth haben sich damit abgefunden. Jetzt sind sie ja alt geworden, haben halt kein Kind. Wie alt sie gewesen sind, das weiss man nicht. Über das gibt es keinen Hinweis. Das heisst einfach, sie sind alt geworden. An einem Sabbat hat der Priester Zacharias die Aufgabe gehabt, das Rauchopfer im Heiligtum vom Tempel darzubringen. Das war eine ganz besondere Aufgabe gewesen und ist durch Los entschieden worden, wer an der Reihe ist. Und das hat an dem Tag ist das Los auf den Zacharias gefallen. Er war an der Reihe gewesen. Draussen hat eine grosse Menschenmenge vor dem Tempel, die haben gebetet, und er ist reingegangen, ganz allein ins Innerste von dem Heiligtum, um dort das Rauchopfer darzubringen. Und diese Szene wird in der Bibel wie folgt beschrieben. Da erschien ihm der Engel des Herrn, der stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und er wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft des Elia, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Ich weiss nicht, wie ich reagieren würde, wenn ein Engel vor mir stehen würde. Und dann fängt er an, so Sachen zu erzählen, die irgendwie aus menschlicher Sicht völlig unmöglich sind. Also er sagt dem Zacharias, deine Frau kommt dann einen Sohn über. Und dann solltest du ihn ja Johannes nennen. Er wird gross sein vor Gott. Er wird kein Wein trinken. Er wird schon im Mutterlieb mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und er wird im Geist und in der Kraft vom Elia vor Gott hergehen. Und er wird das Volk vorbereiten auf das Kommen des Herrn. Ich meine, der Zacharias war ein gottesfürchtiger Mann, ein Priester. Man kann davon ausgehen, dass er ganz genau gewusst hat, um welche Textstelle es sich da handelt, was da der Engel Gabriel ihm gesagt hat. Er hat gewusst, was im Buch Malachi steht und was der Jesaja erzählt hat. Und jetzt steht da ein Engel und der erzählt ihm, dass sich die Prophetien, die für die Juden extrem wichtig sind, dass es die sollen beziehen auf seinen Sohn, wo er doch eine Frau hat, die schon eigentlich viel zu alt ist, zum Kind zu bekommen. Dass da der Zacharias gewisse Zweifel hat und nachgehakt hat, das ist irgendwie verständlich. Und das hat er dann auch gemacht. Und auf das aber hat der Engel sich offenbart, wer er ist, und hat gesagt, ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Im Fall. Das ist ja schon noch interessant. Der Engel Gabriel, der Engel, der damals Daniel im fernen Babylon, wo ihn darüber aufgeklärt hat, was die Visionen, die er bekommen hat von Gott, was die für eine Bedeutung haben. Der Engel, der am Anfang der Adventsgeschichte steht. Es ist der gleiche Engel, der 6 Monate später die Jungfrau Maria begegnet, um ihr mitzuteilen, dass sie durch den Heiligen Geist schwanger wird und einen Sohn wird gebären. Und auch dort hat der Engel gesagt, wie er heissen soll. Er soll Jesus heissen. Das ist schon etwas ganz Eindrückliches. Der Engel Gabriel hat, glaube ich, so wie ich das gesehen habe, nur 3 Mal einen Auftritt gehabt, wo man seinen Namen genannt hat. Das war eben dort gewesen, beim Daniel, beim Zacharias und bei der Maria. Und das bedeutet auch, dass der Johannes etwa ein halbes Jahr älter ist als Jesus. Und darüber hinaus gibt es sogar noch verwandtschaftliche Beziehungen zwischen dem Johannes und dem Jesus. Auch das können wir nachlesen im Lukas-Evangelium. Wie dort, wo der Engel Gabriel bei der Maria ist, da sagt er zu ihr: Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter, und dies ist der 6. Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Also da kann man wirklich, die sind etwa ein halbes Jahr auseinander, was den Geburtstermin betrifft. Es wird dann gesagt, gerade anschliessend, dass sie ein paar Tage später sich aufmacht auf eine Reise und geht ihre Verwandte, die Elisabeth, im Bergland von Judäa besuchen. Dort ist sie dann 3 Monate geblieben und vermutlich ist sie bis zur Geburt geblieben vom Johannes bei der Elisabeth im Haus und hat ihr wahrscheinlich auch geholfen. Sie war wahrscheinlich eben ein bisschen älter gewesen. Wie normal, wenn jemand ein Kind bekommt. Also ein 3 Monate langer Besuch ist schon sehr lang, wenn man das anschaut, aber man muss sich einfach gegenwärtigen, dass es nicht ganz kurze Distanzen gewesen sind. Wir wissen nicht genau, wo die gelebt haben. Das heisst einfach im Bergland von Judäa. Aber wenn man auf der Karte schaut, dann sieht man, also oben auf der Karte, dort ist Nazareth, wo Maria und Josef gelebt haben. Und unten ist Jerusalem, wo man dort viel sieht. Und ein bisschen unten sieht man Judäa und das so ein bisschen hügelig aussieht. Das muss irgendwie das Bergland von Judäa sein. Also wo genau, haben wir keine Ahnung, aber es wird mit Sicherheit eine rechte Distanz gewesen. Es sind etwa 110 Kilometer Luftlinie zwischen diesen 2 Pfeilen. Also da geht man nicht einfach schnell auf Besuch und dann ist sie dann halt auch 3 Monate geblieben. Ja, es würde den Rahmen sprengen von dieser Predigt, wenn man jetzt noch alles berichten würde, was da zwischen dieser Ankündigung von der Geburt bei Zacharias, bis er dann wirklich auf die Welt gekommen ist. Da ist noch ganz vieles, wo man da könnte, darüber erzählen könnte, was eine eigene Predigt wert wäre. Das Nächste, wo ich drauf bekomme, das ist dann, zu dem Zeitpunkt, wo das Kind auf der Welt ist. Am 8. Tag ist traditionell ist die Beschneidung vom Bub, das ist am 8. Tag, wird das durchgeführt. Und das ist immer ein rechtes Familienfest, wo alle zusammenkommen. Und es wird dort berichtet, wie der Zacharias anlässlich von dem Fest, vor all denen, die dort versammelt waren, mit dem Geist erfüllt worden ist. Und er hat prophetische Worte über seinen Sohn reden. Und ich tue da nur ein kleinen Auszug daraus bringen. Ich würde euch empfehlen, die Geschichte selber nachzulesen. Das ist eine super Vorbereitung auf die ganze Adventszeit. Dort sagt der Zacharias, und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Also mehr Ankündigung auf das, was der Johannes vorhat im Leben, das kann es eigentlich fast nicht geben. Es ist hochinteressant, was wir da alles lesen können, wie viele Informationen, eben wie gesagt, es gibt noch viel mehr, wo man darüber könnte berichten, über die im Zusammenhang mit dieser Ankündigung von Johannes. Was dann aber auch sehr interessant ist, wenn man dann über das Leben, wie hat denn der Mann gelebt? Wie hat der Johannes dann gelebt, der eigentlich so eine, sagen wir, eine Last gehabt hat von Ankündigungen, was er einmal wird machen? Und über das steht eigentlich fast nichts in der Bibel. Es ist fast nichts erkennbar. Also der Vers, den wir vorhin gehört haben, ist die Weissagungen, die der Zacharias gemacht hat, am 8. Tag, wo der Johannes auf der Welt war. Das ist im Lukas 1, Vers 76. Und dann heisst es da im Vers 80, also 4 Vers später, steht dann, Johannes wuchs heran und wurde stark im Geist. Er lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er öffentlich in Israel auftrat. Also ich habe nicht mehr gefunden als das, wie er aufgewachsen ist. Und das ist schon interessant. Also ich glaube, irgendwie, wenn wir wirklich die Leute realisiert haben, was das für einen ist, dann hätte ich jetzt erwartet, dass da die ganze Biografie von dem Johannes irgendwie abgebildet ist. Was war er für ein Kind? Wie hat er gelebt? War er ein guter Kollege? Hat er gerne geshootet oder was auch immer? Und es ist wirklich nichts bekannt, außer er ist einfach angewachsen, stark im Geist gewesen, und dann ist er in die Wüste gegangen. Was wir auch noch wissen, in Markus 1, Vers 6 heisst es, und Johannes war mit Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel um seine Lende bekleidet und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Ja, ich weiß nicht genau, was damals die normale Kleidung war. Ich habe noch ein bisschen gegoogelt und dachte, was haben die Leute damals so angehabt? Ja, man weiss aus diesen Filmen, sie hatten so Tücher gehabt, irgendwie mit Löchern, die dann draussen waren. Sie hatten dann noch irgendwie die meisten einen Gurt angehabt. Aber was für Material die Kleider waren, das ist nicht so klar gewesen. Man weiss es, glaube ich, nicht so ganz genau. Man hat irgendwie gewisse Stofffetzen schon herausgefunden. Aber ich konnte es nicht wirklich herausfinden. Aber vermutlich war das nicht gerade die normale Kluft gewesen. Ich wüsste da nicht so stehen. Und auch Heuschrecken und wilder Honig war wahrscheinlich nicht der Standardplan, also Menüplan, den die Leute damals hatten. Also wir wissen relativ wenig über ihn. Ich habe dann noch ein Bild gefunden. Also eigentlich ist das Einzige, was wir wissen, er hat in der Wüste gelebt. Er war allein in der Wüste. Er hatte komische Kleider an. Und er ernährt sich von dem, was die Wüste hergegeben hat. So hat sich also der Johannes auf diese Aufgabe vorbereitet. Abgeschieden von der Welt, allein in der Wüste. Geduldig warten, bis die Zeit gekommen ist. Völlig unspektakulär. Und vermutlich auch nicht ernst genommen von den Leuten, die ihn gekannt haben. Irgendwie ein komischer Kauz, den niemand so richtig einordnen konnte. Also so stelle ich mir das irgendwie vor. Das ist ja irgendwie nicht normal, oder? Wenn jemand so lebt. Das ist sehr speziell. Ich habe mich dann gefragt, ja, wie lange hat denn die Vorbereitungszeit gedauert? Wann ist er dann in die Wüste gegangen? Haben seine Eltern hier noch gelebt? Ist er dann sich immer ganz sicher gewesen, dass die außergewöhnlichen Voraussagen, die er zweifellos Kenntnis gehabt, das haben ihm seine Eltern sicher erzählt, was da alles passiert ist. Ist er sich dann sicher gewesen, dass er sich wirklich auf ihn bezieht? Hat er jemals Zweifel an seiner Berufung gehabt? Fakt ist, wir wissen es nicht oder nur ganz wenig. Es gibt irgendeine neue Stelle, wo ich jetzt aber auch nicht speziell darauf eingehe, wo er selber auch mal Zweifel gehabt hat und Jesus gefragt hat. Oder Jesus hat fragen. Aber wir wissen nicht, wie es ihm gegangen ist. Alleine in der Wüste eine Vorbereitungszeit für so eine Aufgabe zu machen. Aber was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass er treu geblieben ist. Ohne viel Aufhebens, ohne Rücksicht auf die eigenen Vorteile und auf die eigene Person, auf seine Kleidung oder was er gegessen hat. Das war ihm alles nicht wichtig. Er hat einzig und allein gewartet, bis die Zeit reif war. Was wir allerdings wieder sehr genau wissen, ist der Zeitpunkt, wo er dann wirklich das Go bekommen hat und sagt, jetzt ist der Moment gekommen. Das kann man nachlesen im Lukas 3, Vers 1 und 2. Dort heisst es, im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes, Vierfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus, Vierfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias, Vierfürst von Abilene. Also sehr genaue, präzise Beschreibung, wer da war, im Amt war. Und dann auf die Juden bezogen, unter dem Hohenpriester Hannas und Kaiphas geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias in der Wüste. Also was genau geschah? Also was dann der Johannes jetzt dort gehört hat, das wissen wir auch nicht, das ist nicht überliefert. Aber ganz offensichtlich hat Gott dem Johannes gezeigt, jetzt ist deine Stunde gekommen, und er hat sich aufgemacht. Er ist von Ort zu Ort in die Gegend vom Jordan gezogen und hat angefangen, zu den Menschen zu predigen. Er durchzog die ganze Jordan-Gegend und rief die Menschen dazu auf, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. So erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht, hört eine Stimme, ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Er hat es umgesetzt. Er hat das gemacht, wo wirklich ihm aufgetragen worden ist. Er hat gewartet, bis der Moment gekommen ist und ist dann aufgetreten. Er muss sehr viel Eindruck gemacht haben mit seinen Predigen. Davon muss man ausgehen. Es ist nämlich nicht lange gegangen, das sind ganze Völkerscharen sind zu ihm gekommen. Also nachdem er da umgezogen ist von Ort zu Ort, hat sich wieder die Wüste zurückgezogen und dann sind die Leute zu ihm gekommen. Er hat also nicht mehr müssen quasi Werbung machen. Irgendwie hat er schon so einen Ruf gehabt, dass das von Mund zu Mund gegangen ist und die Leute sind zu ihm gekommen. Und was mich sehr beeindruckt, ist die Art und Weise, wie er dann mit den Leuten tritt, die zu ihm kommen. Er nimmt kein Blatt vor das Maul, und manchmal beschimpft er sogar seine Zuhörer und gibt ihnen Ratschläge, die auch recht entlarvend sind. Das heisst, Menschen kamen in grosser Zahl zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Doch er sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Also, er war nicht so bequem. Sind auch Menschen gekommen und sagten, ja, aber jetzt habe ich mich taufen lassen, du sagst Umkehr, was heisst denn das? Was bedeutet denn eine Umkehr? Und auch da hat er interessante Antworten gegeben. Da hat es Zolleinnehmer, das heisst Zolleinnehmer, sagen gekommen, haben sich dort taufen lassen. Und er hat gesagt, ja, was muss ich jetzt machen? Und er hat gesagt, ja, verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Und sind Soldaten zu ihm gekommen. Und gesagt, ja, was müssen wir machen? Er gesagt, beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Das ist ja ziemlich simpel, oder? Was sind denn das für Ratschläge? Ist das nicht selbstverständlich, dass ein Zolleinnehmer nur das nimmt, was festgesetzt ist? Ist es nicht logisch, dass ein Soldat den Auftrag hat, die Anweisungen wahrzunehmen und er entlohnt wird mit dem Sold. Es gibt eben auch einen Hinweis auf den Zustand der Gesellschaft, der damals war. Offenbar war das normal gewesen. Offenbar war es üblich gewesen, dass man sich so verhaltet, dass eben Zollinnehmer sich bereichern und dass Soldaten gehen, Leute erpressen und berauben, um ihren Sold aufzubessern. Man hört ja oft bei uns, dass wir eine Gesellschaft sind mit christlich-ethischen Grundwerten. Sind wir uns bewusst, dass diese Grundwerte der Christen über die Jahrhunderte gelebt worden sind und dass die fertiggebracht haben, unsere Gesellschaft und andere Gesellschaften zutiefst zu prägen? Diese Art von Leben war der Nährboden für eine Gesellschaft, die uns den Wohlstand gebracht hat, den wir jetzt drin leben. Sind wir uns dessen bewusst? Wir leben in einer Zeit, wo grosse Veränderungen passieren. Was in meiner Kindheit, ich bin auch schon ein bisschen älter, was in meiner Kindheit noch selbstverständlich war, ist, bezüglich der Einstellung zu Anstand, Ehrlichkeit oder Bescheidenheit, das hat sich spürbar verändert. Und dem Erbe Sorge zu tragen, ist meiner Ansicht nach nicht ein Zeichen von Rückständigkeit oder einer Weigerung, dem Wandel der Gesellschaft ins Auge zu schauen. Ich meine, es sind wertvolle Vermächtnisse von unseren christlichen Vorfahren. Ich denke, es würde sich für jeden Einzelnen von uns lohnen, sich mit dieser Frage mal auseinanderzusetzen. Wie steht es denn um unsere Gesellschaft heute? Was würde Johannes sagen, wenn wir ihn würden fragen, was Umkehr bedeutet? Was würde er heute sagen zu einem Banker, zu einem Politiker oder zu einem Polizist oder sonst irgendjemandem von uns? Was würde er sagen, was er damals einem Zollinnehmer gesagt hat oder den Soldaten, was würde er heute zu uns sagen? Das Wirken von Johannes hat bei der jüdischen Obrigkeit auch Aufmerksamkeit erregt. Sie sind darauf bedacht gewesen, dass es keinen Ärger gibt und schon ja nicht irgendwelche Aufstände. Und es hat ihnen natürlich nicht gefallen, dass da so ein komischer Kauz in der Wüste Massen anzieht und dass sie getauft werden und so Umkehr, wohin sollen auch die umkehren, das könnte ja gefährlich werden. Also sie haben dann auch Leute geschickt zu ihm und die haben den Auftrag, ihn zu fragen, wer er dann wirklich ist. Und sie haben gesagt, ja, wer bist denn du? Und er hat dann sämtliche falsche Vorstellungen ganz klar vor sich gewiesen, dass er weder der Messias ist, noch der Elia ist. Da ist vieles auch wahrscheinlich geschwätzt worden zu dieser Zeit. Und viele Leute haben nicht genau gewusst, was für ein Typ ist. Und gewusst, ja, das ist im Verein vorausgesagt, ist vom Elia und die haben vom Messias. Und die Leute haben gewartet auf den Messias und sind auch recht verwirrt gewesen. Und darum sind dann die Leute zu ihm rausgeschickt worden. Und haben gesagt, wer bist du denn, wenn du nicht der Messias und nicht der Elia bist? Und er sagt dann, ich bin, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Stimme, die in der Wüste ruft. Ebnet den Weg für den Herrn. Es waren auch Abgesandte der Pharisäer gekommen. Sie fragten ihn, wenn du weder der Messias bist, noch Elia, noch der verheißene Prophet, warum taufst du dann? Ich taufe mit Wasser, erwiderte Johannes. Aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Es ist der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Also obwohl er da sehr populär geworden ist, er hat sogar eigene Jünger gehabt, die ihm nachgefolgt sind. Er ist eine sehr prominente Persönlichkeit gewesen. Er hat sich extrem immer zurückgenommen. Und hat immer darauf verwiesen, dass er nur der Wegbereiter ist, dass es nicht um ihn geht, sondern dass seine Aufgabe nur Ankündigung ist von etwas, das viel grösser ist. Und kurz darauf ist dann der Tag gekommen, wo Jesus zu ihm gekommen ist. Es heisst im Johannes 1, in den Versen 29 bis 34, am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, der größer ist als ich, denn er war schon vor mir da. Auch ich kannte ihn nicht, aber weil Israel erkennen soll, wer es ist, bin ich gekommen und taufe mit Wasser. Weiter bezeugte Johannes, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. Ich kannte ihn bis dahin nicht, aber der, der mich gesandt und mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, hatte zu mir gesagt, der, auf den du den Geist herabkommen siehst, auf dem er bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich nun mit eigenen Augen gesehen und darum bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Er ist es. Das Opferlamm Gottes. Er hat ihn nicht gekannt, aber er hat ihn erkannt. Und warum hat er ihn erkannt? Wie ganz offensichtlich hat Gott ihm gesagt, was für Zeichen oder was wird passieren, wenn der kommt, der vorausgesagt worden ist. Der Geist Gottes war auf ihm, wie eine Taube oben runtergekommen und bei ihm geblieben. Und darum hat er können sagen, das habe ich mit eigenen Augen gesehen und ich bezeuge, dieser Mann ist der Sohn Gottes. Das war der Moment, auf den alles hingezielt hat im Leben von Johannes. Ab dem Zeitpunkt hat das öffentliche Wirken von Jesus angefangen und wo Jesus getauft worden ist vom Johannes am Jordan. Johannes hat das Volk vorbereitet, genau auf diesen Zeitpunkt. Gott hat nicht wollen, dass das Volk einfach nicht vorbereitet ist. Es war wichtig, dass da einer gekommen ist, der gesagt hat, kehret um. Jetzt kommt der Gott selber, wird sich offenbaren. Das ganze Leben von Johannes war genau auf diese Aufgabe ausgerichtet. Mission accomplished, Auftrag vollendet, super gemacht, jetzt kannst du deine Belohnung abholen. Also so jedenfalls würde ich mir das vorstellen, wenn ich so eine Geschichte schreiben würde. Da sieht man, es ist nicht einfach eine Geschichte. Es ist, wie wir alle wissen, nicht so ausgegangen. Es hat nicht ein Happy End gegeben. Wie der Johannes mit seiner direkten Art hat zum Beispiel auch der König Herodes hat sich auch mit ihm angelegt. Genau genommen handelt es sich um den Herodes Antipas. Das war der Sohn vom Herodes dem Grossen. Es war eine mächtige Königsdynastie zu dieser Zeit. Der Herodes der Grosse mit seinen Söhnen und dann schon eine nächste Generation. Man kann in der Bibel wird über drei Generationen von dieser Herodes-Dynastie wird berichtet. Und das war eine relativ komplizierte Familiengeschichte. Wir wissen, dass der Johannes den Herodes Antipas kritisiert hat, weil er mit einer Frau geheiratet war, die vorher mit dem Bruder geheiratet war. Da dachte ich, ich komme nicht mehr raus, wie das genau ist. Und habe mir dann Mühe gemacht, das ein bisschen nachzuschauen. Die Familiengeschichte vom Herodes, ich habe es einfach noch sehr interessant gefunden. Also wenn du so bist, der Herodes der Grosse, und hat etwa 10 Frauen gehabt, und ist also nur ein kleiner Ausschnitt von dieser ganzen Familiengeschichte. Das sind 4 von seinen 10 Frauen. Marianne 1, Marianne 2, Maltase und Kleopatra von Jerusalem. Also, eine Frau hat er umgebracht und der Sohn auch. Und es sind aber noch mehrere Söhne, die das Schicksal ereilt haben. Also das sind sehr spezielle Familienverhältnisse gesehen. Also was man jetzt da sieht, ich tue nur eben die, die jetzt in dieser Geschichte relevant sind. Also die Marianne, die erste, die ermordet worden ist, sowie auch der Aristobulus, der hat 2 Kinder gehabt, der Agrippa, der erste, der auch in der Bibel vorkommt, und die Herodias. Also die Herodias ist die Enkelin vom Herodes und Grossen. Und die hat sich vermählt mit dem Philippus, mit ihrem Onkel. Und das heisst in der Bibel, dass sie dann den Philippus verlassen hat. Und, also nochmal etwas zu verstehen, aus dieser Beziehung, Herodias und Philippus, ist die Salome entstanden. Und das soll die gewesen sein, die Der Name ist zwar nicht erwähnt in der Bibel, man sagt, das ist die Tochter gewesen, die vor dem Herodes Antipas getanzt hat und dann dazu geführt hat, dass der Johannes umgebracht worden ist. Und die Herodias, die ist dann zum Antipas. Sie hat sich dann mit ihm vermählt. Also eine weitere Person aus dieser Familie. Und man weiss auch, dass sie Salome nach einem der andere Philippus geheiratet hat, das ist irgendein Grossonkel von ihr. Also es ist nicht verwunderlich, dass die ganze Familiengeschichte bei den Juden ziemlich Anstoss erregt hat. Verwunderlich ist einfach die Art und Weise, wie Johannes das gesagt hat, dass er offen die Kritik geübt hat. Und Kritik zu üben an so einem Herrscher, ohne Skrupel Frauen umbringt, also eigene Ehefrauen umbringt und Söhne umbringt, ist ziemlich ein abenteuerliches Unterfangen gewesen. Und das hat auch wirklich dazu geführt, dass er verhaftet worden ist und schlussendlich im Gefängnis den Tod durch Enthauptung hat er müssen über sich ergehen lassen. Ja, was heisst jetzt das für uns? Also meine, wenn wir das aus menschlicher Sicht anschauen, aus menschlicher Sicht ist das Leben von Johannes ein totaler Reinfall gewesen. Er ist aufgewachsen in einem Elternhaus, wo Gott ernst genommen hat, ausgerüstet mit einer Berufung, wo sonst eigentlich nie nicht in der Bibel etwas Ähnliches, Vergleichbares herum wäre. Mit aller Kraft hat er sich auf seine Aufgabe vorbereitet, allen Zweifel zum Trotz alleine in der Wüste ausgeharrt, um dann in genau im richtigen Zeitpunkt auf die Bühne vom Weltgeschehen zu treten und seine Aufgabe mit äußerster Vorbildlichkeit und mit viel Mut und grosser Demut wahrzunehmen. Wie schon gesagt hat, der Johannes hat ja selber auch Jünger gehabt, die bei ihm waren. Er hat auch Leute gehabt, die ihm nachgefolgt sind. Und einmal sind die Jünger von Johannes zu ihm gekommen und gesagt, du im Fall, der Jesus, den du getauft hast, der ist jetzt da auch umeinander und der tauft auch Leute. Also der, den du taufst, der tauft jetzt auch Leute. Was soll denn das? Oder? Quasi, der tut dir den Rang ablaufen. Und das ist einfach typisch für den Johannes, den Täufer, wie er geantwortet hat. Er sagt, ihr könnt selber bezeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias. Ich bin nur als sein Wegbereiter vor ihm hergesandt. Er ist der Bräutigam. Ihm gehört die Braut. Der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist auch meine Freude. Jetzt ist sie vollkommen. Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Er hat sich immer zurückgenommen und hat sich immer auf seine Aufgabe konzentriert, demütig und uneigennützig. Ein Mann Gottes durch und durch. Als Dank wird er ins Gefängnis gerührt und aufgrund von so einem perfiden Machtspiel durch Salome, angeführt von der Mutter, von der Herodias, schlussendlich umgebracht. Also wenn das der Preis ist von einem Rufer in der Wüste, wer will dann so etwas überhaupt wahrnehmen? Also ich habe ja die Einleitung erzählt von dem Projekt, das mein Chef gestartet hat. Das war im Frühling 2008. Unterdessen bin ich an einer anderen Position und auch der Chef, der ist innerhalb der Bank, hat eine neue Aufgabe übernommen. Und etwa vor zwei Monaten hat man das Projekt gestoppt, weil man ist zur Auffassung gelangt, dass es so nicht wird klappen und dass man trotz grosser Investitionen noch weit weg von einer Zielerreichung ist. 8 Jahre später. Also für mich ist die Auseinandersetzung mit dem Johannes der Täufer ist eine grosse Bereicherung gewesen. Er hat mir nicht zuletzt auch in dieser Situation geholfen mit dem gescheiterten Projekt. Meine Intervention als Rufer in der Wüste hat ja nichts gebracht. Absolut nichts. Aber es ist ein grosser Trost zu wissen, dass Gott mit anderen Maßstäben misst. Was aus menschlicher Perspektive völlig wertlos ist, kommt aus Gottes Sicht eine ganz andere Perspektive über. Ich ertappe mich immer mal wieder und sage, warum habt ihr nicht auf mich gelassen? Warum hat man nicht früher gemerkt, dass das nicht zielführend ist? Und warum wird niemand zur Rechenschaft gezogen für so ein Desaster? Aber ganz ehrlich, ich sage, ich habe einen Job, der mir gefällt. Das ganze Projekt, das ist jetzt Geschichte. Und es gibt viel Wichtigeres als ein gescheitertes Projekt, wo ich nicht einmal ich die Verantwortung trage. So ist Johannes für mich eigentlich zu einem grossen Vorbild geworden. Sich selber zurücknehmen. Es ist ihm immer um die Sache gegangen und nicht um seine Person. Und auch in dieser Situation. Es ist nie um meine Person gegangen. Es ist nur immer um die Sache gegangen. Also ich möchte eigentlich abschliessen mit dem, was ich aus dem herausgenommen habe, was Johannes uns könnte sagen. Find deine Berufung. Bleib treu im Dienst. Sei mutig und aufrichtig. Und vor allem bleib demütig im Wissen, dass alles, was wir sind und was wir können, uns von Gott gegeben ist. Mag das, was aus menschlicher Sicht völlig unbedeutend ist, wird von Gott vielleicht mit ganz anderen Augen gesehen. Amen. Ich hätte gerne noch mit Gebet abschliessen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Menschen berufst, berufen hast und berufen wirst. Und Herr, ich möchte für jeden, der eine Berufung überkommt, einfach bitten, Herr, dass du hilfst, dass die Menschen standhaft bleiben können, ihre Berufung erkennen und schlussendlich auch wahrnehmen. Die Berufung von Johannes war ganz speziell. Ich kann fast sagen, es war fast unmenschlich, was da auf dem Mann gelastet hat. Und es ist wunderbar zu sehen, dass er den Druck aushalten konnte, dass er treu geblieben ist, demütig geblieben ist und seine Aufgabe wahrgenommen hat, allen Widrigkeiten zum Trotz. Danke, Herr, dass du auch bei uns bist, bei jedem Einzelnen, dass du uns begleitest, dass du mit uns gehst, dass du uns hilfst in schwierigen Situationen. Und dort, wo es aus menschlicher Sicht nicht wichtig ist, ist es vielleicht für dich ganz besonders wichtig, so dass einfach dürfen wissen, Herr, dass du ein Gott bist, der es gut mit uns meint, auch wenn es vielleicht aus menschlicher Sicht nicht gut rauskommt, heisst das noch gar nichts für dich. Danke, Herr, dass du so ein grosser Gott bist. Danke für deine Liebe zu uns. Danke für den Tag heute. Bitte komm dein Segen. Amen.